ermöglicht durch Ihre Unterstützung. Vielen Dank.
Da muss ich sagen, das ist eines der größten Probleme, dass ich überall festgestellt habe, dass viele Redakteure des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ihre Rezipienten überhaupt nicht für voll nehmen.
Die war deshalb weg, weil denen dann in den Häusern beigebracht wurde, wir haben einen Erziehungsauftrag. Mhm. Aber genau den hat öffentlich-rechtlicher Rundfunk nicht in der Demokratie, in der rechtsstaatlichen Demokratie. Das hat den Dienstleistungsauftrag, die Informationen bereitzustellen eben, die der Bürger braucht, damit er sich eine Meinung bilden kann. Punkt.
Personen und Perspektiven. Bastian Barucker im Gespräch.
Herzlich willkommen, Anne-Kathrin Mücke und Peter Welchering. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch nehmen.
Gerne.
Ja, gerne. Ich stelle Sie beiden kurz vor. Zuerst Sie, Frau Mücke, Sie sind freie Journalistin, unter anderem für den RBB, aber auch für andere Anstalten und können auf über 25 Jahre Arbeit im öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Radiobetrieb zurückblicken. Peter Welchering studierte Philosophie und arbeitet seit 83, übrigens mein Geburtsjahr, Technik- und Wissenschaftsjournalist für Hörfunk und Fernsehen und haben verschiedene Lehraufträge an Journalistenschulen. Ich möchte mit Ihnen beiden gerne über den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sprechen. Sie sind firm und erfahren, aber auch ganz am Anfang über Journalismus und die Aufgabe von Journalismus generell. Und deswegen würde ich damit auch gern beginnen. Vielleicht, Frau Mücke, mit Ihnen. Wie würden Sie definieren, wenn ich frage, was ist eigentlich die Aufgabe von Journalismus oder eines Journalisten? Vielleicht beides. Was hat er zu leisten?
Na, eigentlich sehr viel. Also das ist natürlich schwer, in ein paar Worte zu fassen. Ich denke, was alle ganz, ganz vorne erwarten von Journalismus, ist natürlich Information. Information, die sich so weit wie möglich an die Wahrheit, an das Konstrukt der Wahrheit annähert. Es gibt keine Wahrheit, es gibt auch deshalb keinen wirklich wahrhaften Journalismus. Aber es gibt natürlich die Annäherung. Ich sage immer, es ist ein bisschen wie eine Grenzwertrechnung in der Mathematik. Die habe ich gehasst, weil ich nicht wusste, warum ich sowas machen soll, um mich einem Wert anzunähern, den ich aber nicht erreichen kann. Aber genauso sehe ich das eben auch. Und das Bestreben von Journalisten sollte sein, sich dieser Wahrheit, diesem Grenzwert so weit wie möglich anzunähern. Aber es gibt natürlich eine breite Palette. Deswegen gibt es ja oder gab es ja in früheren Zeiten eben auch sehr spezialisierte Journalisten, was ich schon im Grunde sehr gut finde. Es gibt immer natürlich dann auch so ein bisschen so eine Blindheit von Journalisten. Also ich denke, so in früheren Zeiten, als ich angefangen habe, auch zu DDR-Zeiten, da gab es dann schon auch so Journalisten, die so nur auf ihrem Gleis unterwegs waren und dann auch so ein bisschen blind waren und dann auch zu abgehoben waren. Also gerade wenn es um Wissenschaftsjournalismus ging, ne? Aber im Grunde genommen wäre es schon gut, wenn Journalisten sich auch nach wie vor spezialisieren auf bestimmte Themenfelder und nicht irgendwelche Experten immer dazu holen, sondern selber auch in gewisser Weise Experten sind. Mhm. Natürlich auch Unterhaltung und Diskurs. Also Journalisten sollten eigentlich ihren Rezipienten auch einen Weg zeigen, wie man gut und konstruktiv in die Diskussion kommt und einen Diskurs führt und dass Überzeugungen nur dafür gemacht sind, sie wieder über Bord zu werfen.
Mhm. Herr Welchering, wie würden Sie es definieren?
Sagen, was ist, mit Augstein. Allerdings, dann kommen wir in Probleme anschließend, weil was ist denn das ist, ne? Mhm. Und da sind wir mit der Grenzwertproblematik beieinander. Allerdings denke ich, weil Wahrheit eben Grenzwert ist, nähern wir uns stückweise an. Und die Aufgabe des Journalisten ist dann klarzumachen, unter welchen Bedingungen, mit welcher Konstitution von Wirklichkeit er denn, welche Wirklichkeit jetzt, die immer nach so intersubjektiven Maßstäben dann sich auch strukturiert, er das jetzt vermittelt. Mhm. Und da brauchen wir tatsächlich, da sind wir auch nah beieinander, ein gutes fachliches Wissen. Deshalb war dieser Fachjournalismus, wie er in Deutschland ausgeprägt war, so seit den 60er Jahren sich auch entwickelt hat und bis ungefähr 2013, 15 gerade im öffentlich-rechtlichen Bereich sehr angesehen war, danach abgewickelt wurde. Deshalb war der so wichtig, weil da eine schnelle Einordnung möglich war und dann auch wirklich Realität vermittelt werden konnte und nicht das, was dann nicht mehr weiter belegbar als die eigene Realität eines einzelnen Journalisten oder als die Realität einer einzelnen Redaktion stattfindet. Und das eben ist das Problem, das wir heute haben.
Mhm. Weil ich würde mir vorstellen, wie in jedem Beruf bringt ein Journalist, eine Journalistin immer auch sich selber mit. Also es braucht ja eine gewisse Distanz zur eigenen Sicht der Dinge, oder?
Ja, also dann kommen wir wieder auf die Diskussion des Haltungsjournalismus. Also ich finde ja schon, dass ein Journalist eine Haltung haben sollte. Wovon man sich stark abgrenzen sollte, ist Gesinnung und Meinungsmache. Aber natürlich hat man eine Haltung. Dass man diese Haltung jetzt nicht in jedem Satz und in allem, was man macht, nach vorne stellen sollte. Das stimmt natürlich auch. Aber ich denke, die Haltung ist schon notwendig, um Dinge auch zu betrachten. Ne? Immer unter der Voraussetzung, klar, dass das immer auch individualistisch ist und immer die persönliche Perspektive natürlich auch inbegriffen ist. Mhm. Das ist nicht einfach. Also dieses Changieren zwischen wo bin ich als Persönlichkeit, was ja auch authentisch ist in irgendeiner Art und Weise, und dann aber zu diesem zu verwechseln, wenn ich an einem Mikro sitze oder vor der Kamera bin, dann sitze ich nicht zu Hause an meinem Küchentisch.
Mhm. Grenze ich immer sehr stark ein. Also journalistische Haltung heißt, ich bin auf Wahrhaftigkeit verpflichtet. Journalistische Haltung heißt, ich muss dem Sorgfaltsgebot genügen. Journalistische Haltung heißt, immer den anderen hören. Dieses berühmte Audiatur et altera pars. Journalistische Haltung heißt auch, ich muss immer klar machen, wo meine Quellen sind. Auch wenn Informantenschutz angesagt ist, kommen wir wahrscheinlich später auch nochmal drauf. Aber dann brauche ich eben andere Quellen, die ich benennen kann. Ich muss das belegen können, was ich da schreibe oder sende. Und ich muss auch die gesellschaftliche Relevanz feststellen. Bei der gesellschaftlichen Relevanz kommen natürlich immer politische Wertungen mit ins Spiel. Nur da tritt dann, das wurde mir, als ich 83 Journalismus kam, sehr intensiv vermittelt, eben der Journalist hinter die Geschichte zurück. Währenddessen der Gesinnungsjournalismus, ne, das haben wir in der Weimarer Zeit sehr intensiv erlebt. Das war auch davor. Da hat die Geschäftspresse so im 19. Jahrhundert den Gesinnungsjournalismus abgelöst. Und plötzlich in der Weimarer Zeit tauchte dann eben der gute Doofifert wieder auf, der sagte, Gesinnung ist alles im Journalismus. Die politische Haltung, damals für ihn das Zentrum. Nach 33 hat er erstmal ein Jahr eine Pause verortet bekommen. Auf 34 wurde es dann eben die NSDAP. Und nach 46 wurde es dann eben die Adenauer-CDU. Und damit hat im Prinzip der deutsche Journalismus immer noch sehr stark zu kämpfen gehabt. Denn auch diese von Großbritannien, von den Angelsachsen eingeführte Trennung zwischen Nachricht und Meinung, die eingeführte Verpflichtung, Tatsachen belegen zu müssen, hat sich im deutschen Journalismus erst sehr spät durchgesetzt. Und jetzt sind wir wieder daran, dass wir genau das wieder wegkippen.
Mhm. Und das bringt mich auch zu einer Frage, die mich interessiert hat. Sie haben ja Lehraufträge an verschiedenen Journalistenschulen. Also Sie bilden Journalisten aus. Sie alle haben Kontakt mit Journalisten, ist völlig klar. Sie sind selber praktizierend. Für mich wäre wichtig zu erfahren, was sind jetzt die Grundhandwerkszeuge, die es eigentlich zu lernen gilt? Das haben Sie jetzt, glaube ich, teilweise sogar schon benannt. Also gibt es Handwerk, aber dann gibt es ja wahrscheinlich auch charakterliche Eigenschaften, die vorteilhaft sind oder nicht. Ist das alles, also wenn ich zum Beispiel daran denke, wenn ich Mut hätte, wäre es doch wahrscheinlich leichter, ein schwieriges Thema anzugehen, als wenn ich keinen Mut hätte. Ist das nicht eine Eigenschaft, die von Vorteil ist, wenn ich Journalist bin?
Was ist da Mut dabei? Also ich mach's mal ein Beispiel fest. Mhm. Ich habe 2006 zu den biometrischen Datenbanken, die der Bund einführen wollte, in Einführung dieses neuen elektronischen Personalausweises recherchiert. Da gab es Pläne im Innenministerium, dass man ja dieses Gap der Finanzierung des neuen Ausweises dadurch schließen könnte, dass man biometrische Daten eben auch weiterverkauft. Und das war eine Geschichte. So eine Geschichte zu machen, was ist dafür erforderlich, rein handwerklich? Mhm. Ich muss alles, was ich an Recherchemethoden dafür brauche, können. Das heißt, wir haben von einem Informanten Unterlagen aus dem Innenministerium bekommen, die zu diesem Planspiel gingen. Da mussten wir beispielsweise diese Unterlagen einfach prüfen. Sind die echt oder sind die manipuliert? Unter Umständen will uns da jemand was unterschieben. Opposition, die Regierung nicht mag, enttäuschter Mitarbeiter, da gibt's ja vieles. Ne? Da muss man gegenrecherchieren, gibt's denn überhaupt eine Akzeptanz beispielsweise für den Ankauf solcher biometrischen Daten, etwa was damals in der Diskussion war bei Lebens- und Krankenversicherung oder bei Privatdetektiven und Ähnlichem. Auch da muss man Fragetechniken können. Und dann muss man den Informanten schützen, der ist übrigens bis heute nicht enttarnt worden. Das sind alles handwerkliche Sachen, da brauche ich erstmal keinen Mut.
Mhm. Ich sehe es ein bisschen anders. Also ich denke schon, dass es für einen Journalisten sehr von Vorteil ist, wenn er erstens querdenkt. Also das ist für mich eine DNA des Journalisten. Mhm. Wenn er grundsätzlich in Frage stellt,
wenn er auch neugierig ist, also auch das gehört dazu. Ich habe immer alle Antennen offen, wenn ich Leute kennenlerne um Geschichten und so. Also und ich denke, es kommt natürlich darauf an, in welcher Art von Journalismus man arbeitet. Wenn man Nachrichtenjournalist ist, braucht man das vielleicht nicht unbedingt. Aber das sind für mich schon so solche Dinge. Und ich erzähle mal gern, ich bin ja in der DDR geboren und habe in der DDR mein Volontariat gemacht beim Rundfunk der DDR. Ne? Und damals wurde ganz klar gesagt, wer in der DDR Journalist wird, ist Partei. Journalist, ne? Also Gesinnungsjournalismus, war völlig klar, das ist das, was du machst. Hat mir natürlich nicht gefallen, aber ich habe immer gedacht, gut, ich will zu DT64, zum Jugendradio, da muss man nicht so doll Gesinnungsjournalismus machen, irgendwie muss mir das gelingen und da kann es mir vielleicht auch Spaß machen. Ne? Also es war schon sehr eingeschränkt alles. Überrollte mich die Wende 89 in Leipzig und ich kam dahin, hatte nicht mitbekommen, was da montags los gewesen ist in der Nikolaikirche und so. Und dann war das natürlich sofort präsent, ne? Und mein erster Impuls war, da muss ich hin. Ich muss mir das doch angucken, was passiert denn da? Dann wurde natürlich gesagt, nein, wer da hingeht, wird exmatrikuliert. So. Und 90% meiner Mitstudenten fuhren nach der Vorlesung ins Studentenwohnheim und sagten, ja, da bin ich doch exmatrikuliert, da gehe ich natürlich nicht hin. Und ich sagte, was? Da passiert doch gerade, wir sind doch Journalisten. Und das finde ich schon, dass das in einem drin sein sollte, weil das ist genau der Punkt, genau diese Leute, die damals mit mir studiert haben, arbeiten ja heute auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und sind die, die mir jetzt erzählt haben, du kannst auch nicht auf einen Motorspaziergang gehen oder auf so eine Corona-Demo, da sind doch Rechte. Und hat mich immer gesagt, ja, was glaubt ihr, wer mit mir montags in Leipzig auf der Straße war? Glaubt ihr, dass da keine Rechten waren? Da waren richtig Glatzen. Mhm. Und die waren auch gewalttätig. Ist das jetzt falsch gewesen? Und dann gucken sie mich immer mit großen Augen an. Nee, da war es natürlich nicht falsch. Da war es richtig, dass du trotzdem gegangen bist. Dann sage ich, ist doch Hirn verbrannt. Also das ist für mich total wichtig, dass ein Journalist auch immer das Bedürfnis haben sollte, hinzugehen und sich das selber anzugucken und sich nicht darauf zu verlassen, was Kollegen ihm von Ereignissen erzählen.
Also ich habe deshalb den Mut herausgehoben, weil ich mir denke, wenn ich in dem Beispiel, das Sie jetzt erwähnen, wenn ich ahnen müsste, dass ich dafür Ärger oder negative Konsequenzen bekommen könnte, bräuchte es ja mehr als nur mein Handwerkszeug, was Sie benannt haben. Ich bräuchte immer noch die Entscheidung zu sagen, auch wenn mir das vielleicht droht, mache ich es trotzdem.
Nee. Also ich bin auch kein mutiger Mensch, aber für so eine Erfindung habe ich etwa 2019 vorgenommen. Da haben wir eine Geschichte gemacht über Facebooks unternehmenseigenen Geheimdienst. Die Beobachtungsliste. Auf dieser Beobachtungsliste stehen Kritiker und die wurden überwacht. Nicht nur online, sondern bis hin zur Smartphone-Erkennung. Und da konnte dann tatsächlich das Werkschutz oder Geheimdienst auch erkennen, beispielsweise da ist gerade das Smartphone eines unserer Mitarbeiter in derselben Funkzelle wie das Smartphone eines Journalisten. Also müssen wir jetzt mal zupacken und gucken, was die da ausgetauscht haben oder so. Da war mir klar, Facebook ist so jemand, die lassen sich sowas nicht gefallen. Was macht man dann? Man geht die möglichen Konsequenzen durch. Und in dieser Konsequenzanalyse muss dann auch klar werden, was kann ich denn dagegen setzen? Da wurde etwa auch klar, dagegen setzen können wir beispielsweise nicht die Papiere, die uns Informanten gegeben haben, weil dann würden die enttarnt werden. Also hat die Konsequenzanalyse gesagt, wir brauchen jetzt ein Interview mit einer Facebook-Mitarbeiterin, war allerdings dann nur irgendeine nachgeordnete Agentur. Und dieses Interview muss gut vorbereitet werden, damit in dem Interview rauskommt, und das ist dann ja offiziell mitgeschnitten, keine Vertraulichkeit des Wortes verletzt, sondern ne, normales journalistisches Interview. Wir haben diese Beobachtungsliste tatsächlich gemacht. So, das Interview fand statt und sie hat gesagt. Und dann konnten wir senden. Und da habe ich an keinem Stück Mut gebraucht, sondern da brauchte ich einfach die klare Überlegung, was sind die Konsequenzen, wenn ich bestimmte Recherchen oder bestimmte Sachen wie etwa dann dieses Interview mache. Und ich glaube, so eher zurückhaltend, mit wenig Mut, aber sehr viel überlegen, was sind die Konsequenzen und wie kann ich denen begegnen, im Journalismus unterwegs zu sein, ist da nicht die schlechteste Methode, dann auch wirklich an Ergebnisse zu kommen.
Dann würde ich gerne mal zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommen. Ich hatte ja auch im Vorgespräch schon erzählt, dass ich zum Beispiel diese Arbeit hier gerade nur mache, weil ich irgendwann den Eindruck hatte, der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht nicht das, wofür er bezahlt wird. Mich nämlich informieren, ausgewogen, objektiv informieren. Das hatte vor allem was mit der Pandemiepolitik zu tun. Und ich würde gerne nochmal Sie fragen, was ist eigentlich der Auftrag, der vereinbarte Auftrag? Und wo sehen Sie Kritikpunkte oder Mängel, wenn es darum geht, diesen Auftrag zu erfüllen, den der öffentlich-rechtliche Rundfunk eigentlich hat? Gerne, vielleicht Sie zuerst.
Tja, also ich hoffe, dass ich das gut formuliere. Ich glaube, ich überlasse es mal Peter. Der kann das bestimmt hieb- und stichfest sagen, was der genaue Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist.
Wo anfangen? Ja, okay, mit dem Auftrag geht das. Ja. Mit den Schwierigkeiten und den Problemen, da kommt man ins Endlose. Ne? Wie Green das ja begründet hat, der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll so informieren, dass die Menschen sich eine Meinung bilden können. Und deshalb haben wir ja auch solche Sachen wie beispielsweise innere Rundfunkfreiheit, die sehr weit gefasst ist, die mir als Reporter, als Journalist im öffentlich-rechtlichen Rundfunk unglaublich viele Freiheiten bei der Gestaltung meiner Beiträge theoretisch lässt. Aber praktisch in meinem Leben, ich habe das über 40 Jahre gemacht, eben auch. Nur ist diese innere Rundfunkfreiheit eine dienende Freiheit. Das wird heute nicht mehr so gesehen. Das heißt, sie kommt aus der Verpflichtung. Ich muss möglichst vollständig, ich muss möglichst umfassend informieren. Das heißt, ich muss möglichst alle gesellschaftlichen Positionen abbilden. Mhm. Ich muss möglichst bei diesen gesellschaftlichen Positionen dann eben auch gucken, dass die fair eingeordnet sind. All solche Sachen. Und deshalb Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist, eine Grundversorgung an Informationen zu bekommen, so dass sich der Bürger eben tatsächlich ein Bild machen kann und seine eigene Meinung bilden kann. Er soll keine Meinung vorgesetzt bekommen, er soll nicht erzogen werden, er soll einfach die Informationen bekommen, die er braucht. Und da sind wir Dienstleister. Und diesen Dienstleistungsaspekt, den hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein paar Jahrzehnte ziemlich gut gemacht und auch ziemlich hochgehalten.
Ich habe deswegen mit der Antwort auch gezögert, weil ich ja den öffentlich-rechtlichen Rundfunk erst in den 90er Jahren kennengelernt habe. Ne? Zu einem Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie du das siehst, als vielleicht auch die Glanzzeiten auch schon eigentlich vorbei waren, hatte ich so den Eindruck. Ich habe meine freiste Zeit als Journalistin in der Wendezeit erfahren und bin auch sehr froh, diese Erfahrung gemacht zu haben, weil dann war ich nämlich bei DT64 so ein halbes, dreiviertel Jahr. Das war so 90, 91. Und da habe ich wirklich eine Art von Freiheit erlebt. Das war nicht ohne Diskussionen, nicht ohne Streitigkeiten, also weiß Gott nicht, ne? Da ging es hoch her in den Redaktionssitzungen. Aber es gab überhaupt gar keine Schere mehr im Kopf. Also null. Das wirklich, wir waren zu allem bereit und haben auch alles versucht und in jeglicher Richtung. Und als ich dann, habe ja dann nochmal in Berlin nochmal von vorne angefangen mit dem Studium und habe es auch beendet. Und als ich dann Mitte der 90er wieder einstieg in den Journalismus, beim Kinderkanal 96, wo ich von Anfang an mit dabei war, da habe ich schon wieder so viel Schere im Kopf erlebt. Von Anfang an, es hat mich echt schockiert. Und deswegen habe ich diesen eigentlichen Auftrag des Öffentlich-Rechtlichen, natürlich war mir das klar, war mir das bewusst, aber ich habe das nie so erlebt.
Also zum einen, ich bin echt froh, dass ich genau diese guten Zeiten noch miterleben durfte. Zum anderen, es gab auch damals immer schon so einen Satz wie, wer keine Schere im Kopf hat, muss eben öfter in den Rundfunkrat. Aber wir sind dann eben öfter in den Rundfunkrat gegangen und haben auch da argumentiert, warum dieser Beitrag und warum das genau in der Machart und mit dem Interview oder diesem Interviewpartner notwendig war. Und das konnte man auch durchsetzen. Es war auch viel Diskussion, klar, dieser Diskussionsaufwand ist enorm gewesen. Und die Rundfunkräte waren zu der Zeit auch noch durchaus ein Stück streitbarer, muss man auch sagen, ne? Also man konnte sich dann tatsächlich schon mal eine halbe Stunde so richtig erhitzen über einen bestimmten Beitrag in der Nachbereitung. Aber mit diesen Diskussionen wurde auch klar, dass eben letztlich keine Leitplanken eingezogen werden, sondern dass es dann auf gute Argumentation ankam.
Ja, ist ja auch der Unterschied, glaube ich. Ich habe ja beim MDR und RBB, ORB, RBB gearbeitet. Und was ich wahrgenommen habe, war, dass in diesen beiden ostdeutschen Mehrländeranstalten von Anfang an viel mehr Maulkorb und Duckmäusertum von Natur aus. Ich meine, die DDR-Journalisten sind alle arbeitslos geworden. Es ist ja genau das passiert mit Paragraph 36 des Einigungsvertrages, wo ich heute sage, ja, warum denn eigentlich nicht wieder? Damals ging es doch auch. Die Einrichtung wurde abgewickelt, ne? Also meine Mutter ist mit 50 Jahren stand hier auf der Straße. So, und musste sich dann da bewerben beim MDR. Da war ja klar, wo die sagt, sie waren 30 Jahre in der DDR-Journalistin, sie kriegen natürlich keine Festanstellung. Natürlich. Und das heißt, die Leute waren so froh, dass sie da untergekommen waren. Und die neu kamen, waren froh, dass sie irgendwie dann Fuß reinbekommen haben. Die Chefetage war wirklich zu 99% mit Westdeutschen besetzt.
der, also da hat das überhaupt nie so stattgefunden. Und ich hatte auch mal den Eindruck, dass so Kollegen vom WDR und vom Bayerischen und vom NDR auch so ein bisschen immer so runtergelächelt haben und gesagt haben, naja, ihr da im Osten, sowas ist ja bei uns gar nicht möglich. Also das habe ich beim NDR noch erlebt, als ich bei den Tagesthemen war, ne, als dann dieser Skandal, der Kika-Skandal aufploppte, den wo ich ja die mit Agierenden sehr gut kannte, da sagten dann die Kollegen, ja, so ist ja beim MDR, der Skandal sind, ist ja klar. Ne? Aber das war schon ein riesengroßer Unterschied. Also sowas wie Rundfunkrat und so, das war alles nur pro forma, meiner Erfahrung nach, dort.
Jetzt, ich glaube, Sie hatten schon gesagt, wenn es darum geht zu beschreiben, was alles nicht so gut läuft, dann wird es lang. Was sind denn aktuell die schwerwiegendsten Baustellen, wenn es darum geht, den eigentlichen Auftrag zu erfüllen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Was würden Sie beide sagen?
Ja, wieder guten Journalismus machen.
Ja, also an konkreten Beispielen genannt vielleicht?
Also beispielsweise tatsächlich wieder fachjournalistische Methoden anwenden. Und nicht das, was in der Tagesschau, ich musste mir das für ein Seminar mal über 14 Tage angucken und war einigermaßen entsetzt, was aus der Tagesschau geworden ist. Da wurden die Heimatschutzdivisionen im österreichischen Bundesheer zugeschlagen. Jeder wird sich noch erinnern an diese schönen pflanzenförmigen Sprengstoffe, ein Übersetzungsfehler, weil ein Faktenfinder Selma Hirsch vorführen wollte. Oder es gab solche Sachen wie als die Astronauten von der ISS runtergeholt wurden, da wurde gesagt, naja, die waren jetzt ein bisschen länger da, weil ihr Space Shuttle kaputt war. Wäre es wirklich ein Space Shuttle gewesen, wäre es 11 Jahre gewesen. Ne? Das letzte Flug 2014, glaube ich, oder so. Das sind Kleinigkeiten, ne? Aber das sind so Sachen, da wird nicht mehr richtig hingeguckt, da wird nicht mehr richtig gegenrecherchiert und da wird auch nicht mehr richtig gearbeitet. Oder etwa Januar 2024, Korrektiv veröffentlicht einen dramatischen Text, ein Drama. Und was machen ARD und ZDF in ihren Nachrichtenformaten? Erstens berichten sie über dieses Drama nicht als Drama. Wäre schön gewesen, wenn sie gesagt haben, wir haben einen dramatischen Text und irgendwie literarische Qualität, ganz toll oder so, ne? Hätte ich überhaupt nichts dagegen gehabt. Sondern die sagen tatsächlich nachrichtlich, was in diesem Drama steht, als hätte das so stattgefunden. Haben sie natürlich dann auch entsprechend einstweilige Verfügung mit einer entsprechenden zeitlichen Verzögerung kassiert. Was machen sie dann? Der NDR weigert sich dann erstmal eine Zeit lang, das einfach zu berichtigen. Und das ZDF lässt seine Anwälte vor Gericht vortragen, man habe doch im tagesaktuellen Journalismus keine Zeit, noch solche Gegenrecherchen zu machen. Und das sagt einfach genau, da wird gegen journalistische Standards verstoßen. Und eigentlich müssten sie aber diese journalistischen Standards kennen. Weil ich habe ja auch mit Intendanten, auch mit Programmdirektoren drüber geredet. Und insofern ist mir klar, sie kennen sie, aber sie sorgen nicht mehr dafür, dass das in ihrem Laden eben auch umgesetzt wird. Und ja, erste Aufgabe, die journalistischen Standards, die wir haben, etwa mit der Haltung, die wir gerade diskutiert haben, Verpflichtung auf Wahrhaftigkeit, Gegenrecherche und, ne, die müssen alle wieder beachtet werden.
Also was für mich ganz wichtig ist, ist, und da kommen wir jetzt zu dem Thema Mut, ich glaube ja, dass ein Großteil der Journalisten komplett angstbesetzt ist inzwischen, weil dieses an den Pranger bringen mittlerweile auch gerade unter Journalisten so weit verbreitet ist. Ich sage nur das Beispiel Thilo Mischke, der ja auch in einigen Podcasts sich jetzt dazu geäußert hat. Das ist ein Vollblutjournalist. Ich meine, er ist Kriegsberichterstatter. Ja, der hat mal vor ein paar Jahren ein dämliches Buch geschrieben. Aber so what? Er hat inzwischen knallharten und guten Kriegsberichterstattung gemacht, Kriegsjournalismus gemacht. Der macht Dinge, die trauen sich die meisten Leute überhaupt nicht, haben gar nicht die Möglichkeit dafür. Und der ist so fertig gemacht worden. Und,
von Kollegen sozusagen?
Ja, ne, also in dieser ganzen TTT-Geschichte, ne, dass er Moderator werden sollte und dann wurden diese uralten Geschichten hochgezerrt, sowohl vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk als eben auch von ja, Spiegel, Süddeutsche Zeit, wurden als Neuigkeit verkauft und also er selber sagt, er war eh traumatisiert durch die Erlebnisse, gerade in Syrien von seiner letzten Reportage und ist dann aber wirklich, also der ist wirklich platt gemacht worden. Und das ist das größte Problem, glaube ich, dass es inzwischen in der Kollegenschaft so üblich geworden ist, andere so vorzuführen. Jan Böhmermann ist halt ein großer Vorreiter für diese Technik, dass die meisten total angstbesetzt sind inzwischen, glaube ich. Und das wäre richtig wichtig, dass endlich auch wieder so ein Klima, auch so ein geschütztes inneres Klima, ne, wiederhergestellt wird, dass man sich überhaupt Dinge traut und weiß, ja, man wird vielleicht kritisiert, aber es geht nicht sofort unter die Gürtellinie. Und dann, also ich sehe es ja so, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk einfach in den letzten, ja, schon 40 Jahren, würde ich mal sagen, so aus allen Nähten geplatzt ist, so auseinandergewuchert ist, dass dass das, worum es eigentlich geht, dafür ist weder genug Geld da, da sind die, gibt's die Strukturen nicht mehr. Es wird an den Programmmachern gespart, immer nur an den Programmmachern. Es gibt immer weniger, die Leute sind immer schlechter ausgebildet, trauen sich immer weniger. Also das ist genau das große Problem. Also was Verwaltung angeht, was Chefetagen angeht, da ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk super gut aufgestellt. Aber das, was er eigentlich machen soll, nämlich seinen Programmauftrag erfüllen, das wird immer schmaler und schmaler.
Also was ich mich da oft frage, ist, das habe ich auch Herrn Teske schon gefragt, der hier saß, wenn wie eigentlich das System innerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aussieht, weil es muss ja eigentlich ein System oder ein Prozess dafür geben, wenn zum Beispiel Beiträge, wie Sie jetzt sagen, journalistisch nicht mehr den Standards entsprechen oder Sorgfaltspflichten verletzt werden. Dann ist, was ich kenne, sind Programmbeschwerden, wo ich aber, wenn ich mir sozusagen die Anzahl der Programmbeschwerden angucke und welche davon angenommen werden, das sind unglaublich kleine Zahlen. Wie ist denn eigentlich vorgesehen, also nur in der Theorie, dass es wie eine Feedbackschleife gibt, wenn es aus dem Ruder läuft, wenn der Auftrag nicht mehr ordentlich erfüllt wird? Was müsste dann eigentlich passieren, damit welches Gremium auch immer wieder merkt, hey, das hat gegen die Sorgfaltspflicht verstoßen, das übrigens auch, da müssen wir uns korrigieren. Gibt es dafür einen Vorgang eigentlich intern?
Ja klar, wurde ja auch viele Jahre gemacht, Jahrzehnte sogar. Also ich erinnere mich, ich habe in einem, zum einen bevor dann der Beitrag ausgestrahlt wird, ich wurde öfter dann etwa vom CVD oder vom abnehmenden Redakteur darauf hingewiesen, an dem Punkt, finde ich, bist du noch zu schwach. Da musst du nochmal nachrecherchieren.
CVD ist Chef vom Dienst
wahrscheinlich. CVD ist der Chef vom Dienst, genau. Und an dem Punkt brauchen wir noch eine bessere Quelle. Und dann ist man nochmal losgegangen. Das fand man nicht immer lustig, aber dann ist man nochmal losgegangen und hat nachgearbeitet. Und das ist auch völlig okay. Oder ich hatte das Glück, ich habe mit einem Kollegen, mit dem ich über 30 Jahre zusammengearbeitet habe, eine Rollenverteilung gehabt. Einer von uns beiden hat einen Beitrag gemacht, der zweite hat dann die Fakten nochmal geprüft. Und gesagt, an dem und dem Punkt stimmt's einfach nicht. Und da waren dann schon im Vorfeld bestimmte Sachen abgefangen. Es gab dann auch Sachen, da hat man einfach irgendwie geschlampert. Also irgendwo Live-Schalte, man hat sich versprochen, hat das nicht gemerkt. Da wurde meine Redaktion darauf hingewiesen. Dann wurde auch, wenn man gesagt hat, ja, habe mich versprochen, dann war der Fall erledigt, aber dann wurde auch in der Regel nochmal darauf hingewiesen, dass da ein Fehler war. Und wenn man nicht einsehen wollte, dass da ein Fehler war, dann wurde eben auch länger diskutiert. Das konnte dann auch unangenehm werden. Aber genau solche Prozesse waren möglich, waren Standard vor 20, 30 Jahren. Und diese Prozesse brauchen wir auch wieder.
Und wo sind die hin?
Erstmal weg, ne? warum sind die weg? Zum einen tatsächlich, weil viele Leute aus anderen Bereichen kamen. Also bei der Tagesschau konnte man das sehen. Irgendwann hat der damalige Chefredakteur von ARD aktuell, der Kai Gnifke, das Herz für Leute entdeckt, die bei BuzzFeed gearbeitet haben, weil BuzzFeed doch junge Leute anspricht und damit auch Reichweite hat. Und da hat er dann die journalistischen Standards über Bord geworfen und gesagt, Mensch, Hauptsache Reichweite. Und BuzzFeed will eben tatsächlich Reichweite durch Radau, durch Unterhaltung, durch alles Mögliche. Aber das unterscheidet sich massiv von dem, was bis dahin vor allen Dingen in Nachrichtenformaten und im Öffentlich-Rechtlichen da war. Dann haben wir so eine Personalauswahl, dass natürlich ähnlich tickende Leute in die Redaktionen kommen. Das wird dann immer unter Vielfalt diskutiert, aber es handelte sich tatsächlich einfach darum, dass früher die Einstellungspraxis im öffentlich-rechtlichen Journalismus viel breiter war. Also ich hatte, nicht bei allen Anstalten, ich hatte etwa die Chance beim WDR 83 anzufangen, obschon ich im Ruhrgebiet sozialisiert wurde. Klar, für den WDR war das dann was. Ne? Beim NDR war es schon schwieriger, weil die haben mir dann erstmal 3 Monate Sprachunterricht verordnet, weil die meinten, meine westfälische Stimmfärbung, die könne man doch so nicht ertragen. Zu der habe ich dann wieder zurückgefunden, als mir irgendwann mal ein Kollege vom RIAS gesagt hat, dieser hanseatische Slang bei dir, der ist doch irgendwie furchtbar. Ne? Aber ich glaube, da war einfach eine große Vielfalt da. Da haben auch die Redaktionsleiter darauf geachtet, dass in ihren Redaktionen eben nicht unbedingt der Sohn, die Nichte von dem und dem Hierarchen, von jenem Golfpartner oder eingestellt wird, sondern dass tatsächlich dann auch einfach Leute, von denen sie dachten, Mensch, junger, frischer Kopf, der könnte was machen, dass die reinkamen. Und das fehlt, das fehlt.
Ja, das ist meine Erfahrung gewesen. Ich habe ja auf das Buch von Alexander Teske, wo er genau das ja beschreibt für die Tagesschau, darauf ja auch eine Replik geschrieben. Und weil ich ein paar Jahre vorher bei den Tagesthemen genau die gleiche Erfahrung gemacht habe. Ich habe da von 2009 bis 2014 gearbeitet. Also das war 20 Jahre nach der Wende. Und ich gehörte aber, also wir waren ganz, ganz wenige Ostdeutsche. In der Redaktion gab es genau eine Redakteurin vom MDR unter, bei den Tagesthemen, wie viel mögen das insgesamt gewesen sein, so 20, 25 vielleicht?
An die 30, ja.
An die 30, eine Ostdeutsche. Mhm. Ich gehörte ja zu dem Moderationsredaktionsteam, da waren wir 2, 3 Ostdeutsche mehr, wobei bei den meisten hat das gar keiner mitbekommen. So nach 5 Jahren wurde ich da mehr oder weniger aussortiert. Also unter 4 Augen bekam ich den Satz zu hören, ja, wir brauchen ja mehr Ostdeutsche, das haben wir dir ja gesagt am Anfang, aber du bist zu ostdeutsch.
Mhm.
Interessante Aussage. Und eine Kollegin sagte dann zu mir, ja, du warst schon immer ein bisschen nervig, aber eigentlich war es gut, weil du bist halt anders als wir. Aber ich wurde halt aussortiert.
Und dieses anders bestimmt, worin?
Naja, dass ich ich sag mal ein Beispiel, 2009, der Demjanjuk-Prozess, mich hat es wahnsinnig geärgert, mit was für einer Werfe da gesagt wurde, ja, wieder Aufarbeitung, ganz wichtig, auch jetzt noch und so, ne, wo ich dachte, ja, jetzt zerrt ihr hier einen 90-jährigen Ukrainer von Gericht, jetzt wo es keinem mehr wehtut und die ganzen alten Nazis, die habt ihr mehr oder weniger ungeschoren entkommen lassen. Und dann sagte einer in der Redaktion, naja, man muss ja schon zugeben, die deutschen Gerichte haben ja nicht wirklich ein hartes Urteil gesprochen, ne? Also in Nürnberger Prozesse waren ja die Alliierten. Und dann habe ich die Hand genommen und gesagt, nur als Verständnisfrage, du meinst jetzt mit deutsche Gerichte, meinst du jetzt aber bundesdeutsche Gerichte? Weil, ich wollte nur sagen, in der DDR gab es Todesurteile, die wurden auch vollstreckt und lebenslängliche Urteile, ne? Und dann, oh, sie wieder, ne? Also das waren so die Momente, wo alle mit den Augen rollten und dann sagten, musst du immer mit deinem Ostdeutschen kommen? Und ich sage, ja, natürlich muss ich das. Weil ihr es offensichtlich überhaupt nicht versteht. Ihr seht überhaupt nicht, was das, wie anders auch viele Dinge sind. Und dann wurde mir gesagt, ja, also wir brauchen keine Ostdeutschen in der Redaktion, das kann man sich alles anlesen.
Wow, das ist eine sehr überhebliche Einstellung.
Von klugen Menschen ausgesprochen.
Ja. Ich würde mal gerne noch so ein bisschen bei dieser vielleicht Diagnose bleiben. Also ich habe von Ihnen, Sie haben im Dezember 24 einen Brandbrief an den Intendanten des ZDF geschrieben, in dem steht, dass Sie für den Sender nicht mehr arbeiten können, weil das ZDF journalistische Standards massiv verletzt. Wie war darauf eigentlich die Reaktion, als Sie das geschrieben haben? Und ist Ihnen das auch leicht gefallen? Weil ich habe von Ihnen beiden, glaube ich, gelesen, dass Sie den ÖRR eigentlich sehr schätzen.
Ja, klar. Ich schätze den ÖRR. Wie gesagt, seit 83 arbeite ich da, unterbrochen 10 Jahre. Da war ich mal in Verlagen und war eine Zeit lang Chefredakteur von so einer Wochenzeitung. Leicht gefallen, nee, ist mir das nicht, weil ich schon sehr starke Bedenken hatte nach der Berichterstattung eben über diesen Korrektivtext. Das waren dann erst nochmal interne Diskussionen. Aber ich habe nach einigen Monaten gemerkt, intern erreiche ich da eigentlich gar nichts.
Mhm.
Da ist eine Wagenburg-Mentalität eingezogen, da kann man auch nicht mehr darüber reden, dass beispielsweise unterschiedliche Stilformen, literarische andere als journalistische auch einen anderen Wahrheitsbezug haben und dass man deshalb auch bei bestimmten Stilformen nicht mehr klären kann, ist das jetzt eine wahre Behauptung oder keine wahre Behauptung. Und ein sehr entscheidender Punkt war für mich dann der Umgang mit dem Urteil des Landgerichts München in der Causa Schönbohm. Das war auch so eine Böhmermann-Nummer. Da hatte Böhmermann ja behauptet, dass der frühere Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in Informationstechnik, Arne Schönbohm, mehr oder weniger Kontakte habe, sich bewege in diesen Kreisen zu russischen Agenten. Mhm. Das war frei erfunden. Als Arne Schönbohm Präsident des BSI wurde, habe ich diese allgemeine Missstimmung der Kanzler nicht mit eingestimmt. Ich hatte auch relativ rasch auf dem nächsten BSI-Kongress im Mai drauf mit ihm Interview. Da haben wir eine halbe Stunde uns darüber unterhalten, dass er doch eigentlich keine Ahnung hat. Und er hat ziemlich genau gesagt, wo er keine Ahnung hat, was er aber damit machen will. Und hat dann ja auch einige Sachen umgesetzt. Natürlich kann man dann bestimmte Sachen nach wie vor kritisieren, aber frei zu erfinden, da gibt's jetzt über den Cybersicherheitsrat, und das war auf andere Weise abgesichert von ihm, ne? Eben genau diesen Zugang zu russischen Agentenkreisen, das darf ein öffentlich-rechtlicher Sender nicht. Mhm. Und als ich dann die interne Diskussion angestoßen habe, Freunde, spätestens jetzt nach diesem Urteil, da müssen wir was machen. Da müssen wir nicht nur über das Urteil berichten, weil auch vorher über das Urteil gegen das ZDF in Sachen Korrektiv ist überhaupt nicht berichtet worden. Da müssen wir nicht nur über das Urteil berichten, sondern es ist einfach menschlich auch erforderlich. Und da sind wir jetzt nicht mehr beim Journalismus. Da sind wir vielleicht dann auch bei Mut und so weiter. Ne? Aber das hat dann nichts mit Journalismus zu tun. Sondern ganz, ganz menschlich gehört es sich einfach, sich dann bei diesem Arne Schönbohm zu entschuldigen und ihm zu sagen, wir bitten hier um Entschuldigung, weil wir haben einen schweren Fehler gemacht. Wir haben Böhmermann das so machen lassen. Wir haben das vorher nicht korrigiert. Wir haben das nicht überprüft. Wir haben das nicht gegenrecherchiert. Und wir haben es sogar, als uns gesagt wurde, das ist aber nicht belegt, auf den Prozess ankommen lassen. Wir haben Fehler gemacht. Und da war überhaupt keine Einsicht. Und da war für mich die Frage, wobei man da sehen muss, ich hatte auch kurz vorher im Sommersemester in einer Einführung in den praktischen Journalismus eine längere Diskussion mit Studenten, die sehr stark an berufsethischen Fragen interessiert waren, und die sagten, was macht man denn genau in so einem Umfeld? Da hatten wir nämlich auch tatsächlich diese Böhmermann-Sendung und die anstehende Verhandlung eben am Landgericht München, auch unter Hinzuziehung noch von einem Rechtsanwalt, der das Ganze für uns ein bisschen einordnete. Und da war meine Überlegung, kannst du wirklich noch auftreten dann demnächst in so einem Seminar und mit Studenten über genau diese berufsethischen Implikationen reden, wenn du jetzt einfach sagst, ach so, da will ich keinen entschuldigen. Ach, schade Mensch, ne? Mhm. Nee, kann ich nicht. Und deshalb war dann so, dass das letzte Mittel, das ich sah, weil ich sah, die Wagenburg ist dicht, da kann ich an Diskussionen anstoßen, was ich will, ne? Pup, weg. Schreib dem Herrn Himmler einen Brief und sag ihm, warum du jetzt nicht mehr fürs ZDF arbeiten kannst. Immerhin die Mail, der Brief, der dann auch noch per Briefpost ging, weil das ZDF ist ja ein traditioneller Laden, ne? Die Mail ist bestätigt worden und der Eingang. Danach gab's keine Diskussion mehr. Es gab noch eine Anmerkung, ich glaube, auf die hast du mich aufmerksam gemacht, ne?
Die Enquete-Kommission
von
Sachsen-Anhalt, ne? Zum also das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wiedergewinnen, heißen die, glaube ich, ne? Sind alle Fraktionen des sachsen-anhaltischen Landtags vertreten. Die waren unter anderem bei Herrn Himmler zu Gast, und dann fragte einer von den Abgeordneten nach diesem Brief, mhm, von Peter, und die Antwort von Herrn Himmler war, naja, das ist ja nur ein Freier und der ist ja außerdem auch Rentner. Also das ist ja völlig irrelevant. So, das ist dann die Antwort. Und ich meine, es ist auch bei Thilo Mischke ähnlich. Die ARD hat ja jetzt gerade gesagt, dass sie also diesen ganzen Umgang nicht aufarbeiten wird, obwohl das vollmundig angekündigt war. Und das geht ja in die gleiche Richtung. Also sie machen das nicht, sie arbeiten das nicht auf. Ja, oder Causa Gelbhaar, ja, man hat sich geeinigt, aber ja, wir Beitragszahler, wir dürfen das Geld geben, aber wir dürfen natürlich nicht erfahren, in welcher Art und Weise man sich geeinigt hat, wie viel Geld da fließen wird, das geht uns nichts an. Mhm. Also das sind so die Punkte. Aber um nochmal auf den Öffentlich-Rechtlichen zu kommen.
Bevor, ich würde gerne eine Sache hier noch verstehen wollen. Diese Böhmermann-Sache, die Sie gerade beschrieben haben. Es erscheint für mich jetzt total unwahrscheinlich, dass Herr Böhmermann alleine einen Beitrag schreibt, den alleine absegnet und dann alleine sendet. Das muss doch vorher abgenommen worden sein von irgendwem, der dann, also weil Sie sprechen von Fehler. Ich würde mir denken, das kann er nicht alleine machen. Da muss doch einer gewesen sein, der gesagt, puh, brisant, aber machen wir oder so, oder? Also wäre das nicht die normale Gange, dass jemand drüber guckt?
Ja, klar.
Und die haben das ja alles mitgetragen.
Da bin ich mir bei Böhmermann nicht sicher. Eben,
das passiert zunehmend.
Ich glaube, der darf machen, was er will.
Das passiert zunehmend weniger, vor allen Dingen, weil ja Produktionsgesellschaften beauftragt werden, das ist ja auch im Falle Böhmermann so, solche Sendungen zu machen. Und diese Produktionsgesellschaften liefern fertige Sendungen ab und bekommen dafür sehr viel Geld. Übrigens erheblich mehr Geld, als so eine Eigenproduktion kosten würde. Also auch da kann man mal an Sparen denken. Ne? Und dann gibt's natürlich immer noch auch eine Redaktion, die zuständig ist. Das sind in der Regel zwei Leute, die da im Sender sitzen. Und da wird dann allerdings außerordentlich unterschiedlich damit umgegangen. Aber in 80% dieser Produktionsgesellschaften, die zuliefern, würde ich mal sagen, dass dann der Redakteur im Sender ja schon nochmal draufschaut. Ich habe das auch schon, nicht bei Böhmermann, bei einer anderen Geschichte, erlebt, so mit dreifacher Geschwindigkeit, um ganz schnell damit fertig zu werden. Und das dann schnell durchgeht, weil mit den Produktionsgesellschaften will man auch nicht groß Ärger haben.
Wobei das sehr, sehr unterschiedlich ist. Es gibt auch ganz andere Handhabungen, wo genau drauf geschaut wird und bei Leuten, die in den Augen der Sender, wo man mal hingucken müsste, weil eventuell die also vielleicht auch mal kritisch sind, da wird doppelt und dreifach hingeguckt. Also da gibt es sogar so Verbote dann, dass noch das live gesendet wird oder dann muss die Chefredaktion, also da gibt's sehr gegensätzliche Haltung, aber ich glaube, Jan Böhmermann speziellen, der hat, glaube ich, den Freibrief zu machen, was er gut findet.
Ich persönlich hätte angenommen, da guckt sogar eine Rechtsabteilung rauf, wenn ich sowas in die Welt setze, wo klar ist, dass das sozusagen für die Person also Tragweite haben könnte, harte Konsequenzen, bin ich mal davon ausgegangen, sowas prüft man dreimal mit einem Anwalt und guckt, ob man das überhaupt so senden darf. Wir wissen es jetzt wahrscheinlich nicht genau, wir waren nicht da, aber es ist für mich, also hätte ich mir ganz anders vorgestellt.
Also als ich die Facebook-Geschichte fürs ZDF gemacht habe, da war der Justiziar, war die Justiziare mit beteiligt. Und wir haben weit über anderthalb, zwei Stunden drüber gesprochen.
Ja.
Das ist das eine, ne? Im Fall Gelpa beispielsweise waren auch Justiziare beteiligt.
Da war das
Justiziar
ja ganz, ganz dicht dran. Und
vielleicht
nicht
noch mal kurz die Essenz, was ist der Fall Gelpa, für den, der es nicht mitbekommen hat?
Ja, also Stefan Gelpa ist ein langjähriger Grünen-Politiker in Berlin, aber schon lange eben auch im Bundestag, einer der erfolgreichsten Grünen-Politiker, auch einer der erfolgreichsten ostdeutschen Grünen-Politiker. Und gegen den hat offensichtlich vor allem die Grüne Jugend Berlin schon länger eine Intrige geschmiedet. Und es gab dann im Verbund mit dem RBB Berichterstattung mit wirklichen Falschbehauptungen, mit einer gefakten Person, die es nicht gab, die irgendwelche Dinge behauptet hat. Und der RBB hat das im Speziellen, also drei Redakteure haben da einen Beitrag in die Welt gesetzt, der gesendet wurde und offensichtlich in enger Abstimmung mit dem Justiziariat. Und das ist wirklich eigentlich unerklärlich. Deswegen wäre es so, so wichtig, diesen Untersuchungsbericht auch mal zu lesen und dass der veröffentlicht wird, damit man mal nachvollziehen kann, wie das eigentlich gelaufen ist, weil es ist eigentlich unerklärlich.
Wobei der entscheidende Punkt für mich ist dabei, da wurde ein Interview nachgestellt. Mhm. Wenn man ein Interview nachstellt, schützt man Informanten. Das kann man machen. Muss man in einigen Fällen sogar. Mhm. Aber wenn man ein Interview nachstellt, sind die Anforderungen an das zuvor geführte Interview sehr, sehr hoch. Und das muss belegt werden. Und hierbei stellte sich heraus, die Person, mit der dann das Interview angeblich geführt wurde, die gab's gar nicht.
Okay.
Und da sind die, ich glaube, die Kollegen vom Tagesspiegel waren es, ne? Die sind rausgefahren und haben da mal geguckt, wo wohnt die denn angeblich und gesehen, gibt's ja hier gar nicht. Mhm. Und wenn ein Justiziariat das nicht nachfragt, also dann haben die ihren
Job. Wenn der CVD das nicht nachfragt. Also ja. das ist so mysteriös und niemand kann mir erzählen, dass da ein Versehen vorliegt. Das glaube ich im Leben nicht. Also ich arbeite auch schon so lange beim RBB und auch bei solchen Sendungen, für dieses Fahndungsmagazin zum Beispiel, Täter, Opfer, Polizei, da lächeln immer alle so, ja, XY für Arme, aber das ist die erfolgreichste Sendung und das ist ja auch nicht zu Unrecht. Wir sind da so angehalten, gerade mit so nachgestellten Szenen und so, da muss natürlich auch nachgestellt zum Beispiel drauf, das Simpelste, also das sind die simpelsten Sachen und das
kann, also das kann gar nicht sein. Ich kann es mir überhaupt nicht erklären, wie das durchgegangen ist. Und ich würde sonst was dafür geben, in diesen Untersuchungsbericht zu gucken, der ja von Beitragsgeldern finanziert wurde und deswegen ja auch öffentlich sein müsste. Aber die Untersuchungsberichte werden ja vielfach nicht rausgerückt. Und die Politik macht es ja vor, die macht es ja nicht anders. Also ich meine, wenn der Untersuchungsbericht zum Massenskandal von Herrn Spahn nicht rausgerückt wird, der ja auch von Steuergeldern finanziert ist, ja, warum soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk das dann nicht genauso machen? Ne? Aber nochmal kurz zu sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, ja, der ist uns sehr wichtig. Also ich habe auch unterzeichnet, ich weiß nicht, Peter, ob du auch schon unterzeichnet hast, es gibt so eine Initiative, wo viele Kritiker des Öffentlich-Rechtlichen auch sich jetzt zusammentun. Und die Basis, die wir alle haben, ist, wir wollen einen beitragsfinanzierten und wirklich unabhängig öffentlich-rechtlichen Rundfunk erhalten, auf jeden Fall, beziehungsweise müssen wir da wieder dahin zurückfinden. Zu diesem
wir
müssen ihn wieder aufbauen, weil er ist unglaublich wichtig, gerade in diesen Zeiten, in denen ja sehr viel Graswurzeljournalismus entsteht, was auf der einen Seite gut ist, aber auf der anderen Seite natürlich die Qualitätskriterien noch mehr verwischt. Wir haben die KI, die hat uns jetzt schon voll im Griff. Wir werden schon in kürzester Zeit nicht mehr unterscheiden können, wo kommt etwas her, was ist generiert, was ist echt, ja, soweit etwas echt sein kann, das auch schon durch Medien durchgegangen ist. Aber dafür brauchen wir Leute, die schnell und sehr sicher sagen können, ja, das ist KI und das ist aber von dort und von dort. Also es gehört für mich zu den wichtigsten Aufgaben jetzt beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo man eben auch gucken muss, also ob wir jetzt so unbedingt noch so Unterhaltung und so brauchen, da muss man wirklich schauen. Aber das ist total wichtig. Informationen, die Leute wollen auch Informationen. Und wir müssen den Journalismus im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der muss wieder stark werden. Und das kann er aber mit den jetzigen Strukturen, meines Erachtens kann das so nicht funktionieren. Das muss ganz anders aufgebaut werden. Und auch die Digitalisierung, das muss ganz anders angefasst werden. Da müsste man, glaube ich, einen radikalen Schritt und Schnitt auch machen, um dann darauf aufzubauen. Und je länger das hinausgezögert wird, desto unwahrscheinlicher ist es, dass wir diese Idee retten können, glaube ich. Also je länger festgehalten wird an den jetzigen Strukturen.
Ja, das Problem ist einfach, die Glaubwürdigkeit schwindet massiv, ne? Und die wird weiter schwinden, weil es finden immer mehr Fehler statt. Im Augenblick trauen sich viele Politiker noch nicht ran, auch weil sie Angst haben. Dann finde ich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mehr so statt, wie es stattfinden muss, damit ich erfolgreich Politik machen kann. Und ich glaube, da brauchen wir auch Rundfunkpolitiker, die da mutiger werden.
Wir brauchen unbedingt neue Medienpolitiker. Also das ist wirklich ein Aufruf an die Politiker. Ich merke das jetzt immer wieder. Ich war im Landtag Sachsen als Sachverständige zur Anhörung zum Reformstaatsvertrag. Und das, was ich immer wieder mitbekomme von den Politikern, die sagen immer wieder, ja, wir haben ehrlich gesagt alle gar nicht so richtig Ahnung. Ja, das ist schlecht. Es muss Politiker geben, die sich damit beschäftigen. Das ist nicht einfach, aber das ist es ja nie. Also ob ich mich jetzt für die Wirtschaft interessiere oder für die Kultur. Aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein Riesenkonstrukt und ich muss mich damit beschäftigen, sonst werde ich da nie und nimmer irgendwas erreichen.
Gibt genügend Leute, die sagen, einfach abschaffen. Brauchen wir nicht.
Fataler Fehler.
Warum?
Weil dann genau diese Art von unabhängigen Journalismus überhaupt nicht mehr gegeben ist. Wir merken ja jetzt schon, wie wir wirklich im Würgegriff der Tech-Plattformen sind. Das ist ja eine wirklich, wirklich harte Bedrohung, die da auf uns zukommt. Und dem müssen wir unbedingt was entgegensetzen, denke ich. Und sowas wie eine eigene digitale Plattform wäre so wichtig gewesen und ist auch weiterhin wichtig.
Ist auch weiterhin wichtig, klar.
Aber ist ja die Chance, kannst du ja vielleicht noch was dazu sagen, die ist ja auch vertan worden. Und das ist richtig, richtig schlimm.
Also eine eigene digitale Plattform in Form von Twitter-X-Alternativen, oder?
Sowas in der Art, ja. Es gab tatsächlich so ab 2019 Diskussionen, dass man über das Fediversum, also quasi das zivilgesellschaftliche Konkurrenzunternehmen zu Facebook, Twitter, YouTube und so weiter, ne, dass man da mit den einzelnen Instanzen, die sehr unabhängig voneinander arbeiten, aber eben über ein Protokoll gut verbunden sind und sehr unterschiedliche Dienste abdecken. Alles, was man in diesem kommerziellen Bereich haben kann, kann man da haben, statt YouTube. Peertube, statt beispielsweise Twitter, Mastodon und so weiter, ne? Dass die Öffentlich-Rechtlichen sich da stärker engagieren, eigene Instanzen aufbauen und über diese Instanzen dann auch so eine Art zivilgesellschaftliches Netzwerk tatsächlich hinbekommen. Die Reaktion in den öffentlich-rechtlichen Gremien war mager. Die meisten fragten, Fedi, was? Kennen wir gar nicht. Und viele öffentlich-rechtliche Hierarchen wollten es auch nicht, weil sie sagten, ja, aber die Reichweiten bei denen sind doch so gering. Ja, natürlich waren die zu der Zeit gering. Und geringer auch als bei YouTube. Das muss man eben aufbauen. Und da wurde diese Chance, da tatsächlich auch eine zivilgesellschaftliche Initiative mit reinzunehmen, völlig vertan. Und ich glaube, jetzt ist die vorbei. Das Zeitfenster dafür ist einfach zu.
Und es wurde wieder mit Geld argumentiert, aber letztendlich hat der Öffentlich-Rechtliche ja Millionen an die Plattformbetreiber bezahlt. Also es ist ja das Schlimme. Am Ende des Tages geht ja immer ganz viel Geld verloren. Es wird immer gesagt, ja, das ist zu teuer. Aber am Ende des Tages wird das Dreifache ausgegeben für irgendwie was dann, wonach man dann noch schnappt, so wie so ein Ertrinkender. Und wir sind jetzt total abhängig von diesen Plattformen. Und ich meine, es ist völlig egal, ob in den USA die Demokraten oder die Republikaner am Ruder sind, ob da ein Obama, Biden oder Trump ist. Wir sind dann in großem Stile abhängig von Tech-Milliardären und deren Plattformen. Und die bestimmen uns. Und das ist fatal.
Da würde ich wahrscheinlich jetzt einwerfen, ich habe den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gerade zu den Corona-Zeiten als wenig informierend wahrgenommen. Also minimal Information, ganz viel Meinung und vor allem nicht ausgewogen. Jetzt würde ich bin wahrscheinlich ein Betroffener von dieser fehlenden Glaubwürdigkeit. Ich würde annehmen, das nächste Mal, wenn irgendwas Krisenhaftes kommt, würde dann, wie auch immer noch passiert beim MDR, gibt es diesen wichtigen Beitrag über die Kontamination der Impfstoffe, wo wir jetzt mittlerweile wissen, es gibt keine journalistischen Fehler in dem Beitrag. Er ist einfach weiterhin depubliziert. Ja? Und es ist für die ganze Bevölkerung eigentlich, für die geimpfte Bevölkerung mal zumindest, ein sehr relevanter Beitrag. Ich würde also aufgrund meiner Erfahrung der letzten 5 Jahre immer erstmal sagen, wenn wir jetzt so ein Konstrukt hätten, was von den öffentlich-rechtlichen Rundfunk finanziert wird, würden die da auch rumzensieren und depublizieren. Also so groß wäre jetzt meine Skepsis schon, wenn ich mir denke, gut, wir brauchen nicht X, sondern wir brauchen was von dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also für mich geht's Hand in Hand, dass man eigentlich Glaubwürdigkeit wieder gewinnt, wie auch immer, damit Leute dann diese Plattform auch wieder benutzen würden.
Ja, das ist eine Frage, wie man dann auch Kontroll- und Aufsichtsstrukturen aufbaut. Mhm. Und da brauchen wir natürlich andere Rundfunkräte, als wir die jetzt haben.
Und wie müssen die sein, damit die funktionieren eigentlich?
Die müssten kompetenter sein. Also ein Großteil der Rundfunkräte weiß einfach nicht, worüber da gesprochen wird. Das muss man einfach so sehen. Mhm. Das ist meine Erfahrung im Gespräch auch mit vielen. Und vor allen Dingen, die müssen parteipolitisch weiter entfernt sein und eine größere Staatsferne haben. Das hat das Bundesverfassungsgericht ja auch gesagt. Deshalb wurden ja beispielsweise die Sitze von Parteien und von Regierungen in den Rundfunkräten reduziert und es wurden gesellschaftlich relevante Gruppen stärker beteiligt. Nur was ist denn dabei rausgekommen? Ne? Die gesellschaftlich relevanten Gruppen haben sich dann überlegt, Mensch, wen schickt man denn jetzt in den Rundfunkrat? Und dann kam etwa der Sozialverband auf die Idee, der Genosse sowieso sitzt da gerade noch im Bundestag, demnächst will er da auch nicht mehr hin, schicken wir den noch in den Rundfunkrat. Oder der Wirtschaftsverband sagte dann, da haben wir den FDPler sowieso, der hat Augen an schlechten Listenplatz, schicken wir den Rundfunkrat. Oder die CDU sagte dann zu irgendeiner katholischen Einrichtung, Mensch, im Rundfunkrat ist auch schon aufgehoben, hat er noch was fürs Alter oder so. Ne? Mhm. Und da haben wir jetzt etwa beim ZDF die wirklich kuriose Situation, die Vorsitzende des Fernsehrates, Gerda Hasselfeld, wir kennen sie noch als frühere CSU-Ministerin, sitzt aber nicht für eine Partei, sondern über ihre DRK-Tätigkeit, also für die Sozialverbände. Ihre Stellvertreterin Katrin Krömer ist Büroleiterin eines SPD-Bundestagsabgeordneten, sitzt da auch nicht für eine Partei, sondern der DJV, also die Gewerkschaft, hat sie hingeschickt. Mhm. Und jetzt haben wir also im Fernsehrat Vorsitzende und Stellvertretende Schwarz-Rot. Mhm. Wenn man sich die Regierung anschaut, im Augenblick die beiden Farben und dann den Fernsehrat, das ist schon fatal.
Aber es kommt noch dazu, wir hatten heute ein interessantes Gespräch in unserem Podcast mit Uwe Krüger, der ist Medienwissenschaftler an der Uni Leipzig und ist einer, der sich auskennt. Also ich glaube, das ist schon eigentlich einer, der sehr gut ist im Rundfunkrat, sehr gut aufgehoben ist. Aber der hat uns gesagt, er hätte 4 Jahre bleiben können, er hat nach 2 Jahren aufgegeben, weil eben durch diese aufgeblasenen Strukturen diese Rundfunkräte sich ja sehr wenig mit Programm beschäftigen, sondern unentwegt mit irgendwelchen Verwaltungs
Zwangsvorgängen. Deswegen sage ich ja, es kann in dieser Struktur so nicht bestehen. Das muss viel schmaler aufgestellt sein. Diese Hierarchien müssen gekappt werden. Diese vielen Ebenen, diese vielen einzelnen Anstalten und so. Das wird nicht funktionieren. Also wenn der Rundfunkrat sich unentwegt nur mit irgendwelchen langwierigen Verwaltungsgeschichten beschäftigt und nicht mit dem Programm, nicht mit dem journalistischen Inhalt, ja, dann bringt es natürlich auch nichts. Und es gibt ja Vorschläge, dass man die Mitglieder des Rundfunkrats zum Beispiel wählt, ne? Also dass sich Leute aus der Bevölkerung melden, dass man auch wegkommt von diesen gesellschaftlich relevanten Gruppen. Denn wer entscheidet denn das, welche Gruppe gesellschaftlich relevant ist? Also ich fände zum Beispiel einen Vertreter der Atheisten auch sehr wichtig. Ja, gibt es natürlich nicht. Stattdessen haben die Kirchen eben ihre Vertreter da drin, obwohl die Zahl der Kirchenaustritte ja inzwischen überdimensional ist. Also das müsste auch eine ganz andere Basisdemokratie finden, ne? Also vielleicht ähnlich so wie bei Schöffen oder so, ja. Also dass Leute, die wirklich interessiert sind, und die müssten eben auch eine Schulung kriegen. Die müssten wirklich in einer aufwendigen Schulung darauf vorbereitet werden. Die müssten auch immer wieder Fortbildung bekommen, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Ansonsten ist das ein zahnloser Tiger.
Sie haben es jetzt schon mal angesprochen, aber das fand ich interessant. Im Interview habe ich gelesen, haben Sie Folgendes gesagt, weil in der Presse verständlicherweise geht es immer um die Zahlen, gibt es immer um die Euros, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk bekommt. Also das Handelsblatt hat 2023 von mehr als 10 Milliarden Euro für ARD, ZDF und Deutschlandradio gesprochen. Wir sind wahrscheinlich jetzt gerade schon bei mehr. Und da ist natürlich immer, das kann ich auch persönlich sagen, bin ich sozusagen persönlich voreingenommen vielleicht oder betroffen, es findet halt nicht freiwillig statt. Also ich zahle nicht freiwillig. Es ist ein Riesenunterschied. Jetzt mit meinem Format zum Beispiel muss jemand 10 Euro von seinem Geld abdrücken, weil er sagt, ich will so eine Sendung, wie wir jetzt hier haben, während er aber den öffentlich-rechtlichen Rundfunk trotzdem weiterhin bezahlen muss. Er kann ja nicht sagen, ich habe einen Gutschein von 18,36 und ich gebe da 10 und dahin. Also das sind schon mal eine ganz unterschiedliche Situation. Sie sagen aber in dem Interview, das fand ich ganz interessant, es ist genug Geld im System, aber es versickert oder es wird verschleudert. Und Sie haben es jetzt auch schon beschrieben, es gibt wahnsinnig viel Geld, aber es landet einfach nicht im Programm. Und das ist weiterhin auch die Diagnose. Und die es aber zu entscheiden hätten, sind ja die davon profitieren, dass das Geld zu ihnen fließt. Aber wer könnte jetzt realistisch eigentlich so einwirken, dass die Dinge, die Sie jetzt auch benennen als Verbesserungsvorschläge, wirksam werden? Wie würde sowas überhaupt gehen können?
Die Parlamente. Das muss in den Länderparlamenten entsprechend beschlossen werden. Da müssen neue Staatsverträge gemacht werden. Und diese Staatsverträge müssen natürlich so formuliert werden, dass tatsächlich die bisherigen Strukturen so nicht stattfinden. Ja, und dann müsste man auch zu einer Finanzierung kommen, die deutlich weniger beinhalten wird, weil die Strukturen insgesamt auch verschlankt werden und weil natürlich vor allen Dingen im Hierarchenbereich auch die Gehälter und Altersabsicherungen in einer Weise überdimensioniert sind, die man normalen Menschen nicht mehr klar machen kann.
Also wir reden manchmal von 400.000 Euro im Jahr Gehalt bei Herrn Gniff, hatte ich jetzt, glaube ich, gelesen, also hohe Summen.
Ja. Der RBB zahlt weit über 80% nur in Pensionen, nicht mal in Gehälter, sondern Wahnsinn. In Pensionen und Rückstellungen. Da ist jedes normale Unternehmen tot.
Ja. Ja,
das ist, wenn man mehr als 30% hat, die man in so, das muss ja jedes Unternehmen auch zahlen, ne? Also ist ja klar, es geht ja nicht darum, dass die Leute jetzt gar keine Pension oder so bekommen sollen, ne? Aber wenn so ein normales Unternehmen mehr als 30% an sowas einzahlen muss, dann ist es tot, dann kann es aufhören. Und der RBB zahlt über 80%, aber im Grunde genommen zahlen es alle. Das ist bundesweit, ja, das ist so ein derartiges Missverhältnis. Und deswegen sage ich ja, jetzt sollen wieder irgendwie 15, 16 Radioprogramme gestrichen werden. Ne? Und man sagt, ja, wir sind ja auch 70, was soll das? Aber das ist nicht der Punkt. Erstens bringt das überhaupt gar keine großen Einsparungen. Und das ist auch nicht die Systemverschlankung, sondern die Systemverschlankung muss da stattfinden, wo man neuen Landesrundfunkanstalten mit neuen sehr teuren Direktorien hat, mit neunmal unglaublich aufgeblasener Verwaltung. Das ist ja das große Problem. Ne? Und ich vergleiche das mal mit den Krankenkassen. Das komischerweise spricht da nie jemand drüber. Wir haben 99 Krankenkassen. Das heißt, wir haben 99 Krankenkassenvorstände, die Millionen sich in die Taschen schaufeln. Dafür zahlen wir einen Großteil unserer Krankenkassenbeiträge. Das scheint nur niemand zu begreifen. Und genauso ist es beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir brauchen keine neuen Landesrundfunkanstalten in diesem Maße mit neuen 24 Stunden analogen Fernsehprogrammen, die sowieso alle nur Wiederholung zeigen. Ja. Das ist alles Blödsinn.
Und wenn ich es so richtig verstehe, ist ja auch eine Problematik, die ein bisschen was mit diesem Mut-Thema, wo Sie nicht sagen würden, dass es Mut ist, aber ich habe schon öfter hier Gespräche geführt, wo auch rausgekommen ist, die Anstellungsverhältnisse oder eben nicht Anstellungsverhältnisse, sondern eher Beschäftigungsverhältnisse sind so prekär bei den Leuten, die programmschaffend sind, die wirklich Programme machen, dass es halt, dass sie in so einer Unsicherheit sind, dass es vielleicht wirklich immer schwieriger wird oder sehr belastend wird, Programme zu machen oder sich auch mal zu trauen, in was sozusagen was vorzuschlagen, was vielleicht nicht sofort auf Zustimmung stößt. Also weil es da unten an der Basis der Programmschaffenden so finanziell so schwierig aussieht. Das gehört doch irgendwie zusammen als Dynamik, oder?
Ja, das gehört zusammen. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir andere Redaktionsleiter haben und eine andere Form sozusagen der Redaktionsregierung. Mhm. Also zu der guten Zeit des ÖRR, die ich noch miterleben durfte, waren Redaktionen konstitutionelle Monarchien. Das heißt, es gab den Redaktionsleiter, aber es gab auch immer so zwei, drei Nebenfiguren und es gab vor allen Dingen immer sehr selbstbewusste Redakteure, die aufgetreten sind. Und selbstbewusste Redakteure, die dann nicht nur gegenüber dem Redaktionsleiter auch ein Thema durchgedrückt haben, sondern das auch gegenüber dem Hauptabteilungsleiter, Programmdirektor, wo es heute einfach in der Regel dann aufhört. Ne? Und die haben wir nicht mehr. Was ich auch verstehen kann, wobei da ist die Mutkategorie angebracht, würde ich sogar sagen. Natürlich bin ich da nicht unbedingt mutig, ein Thema, das mein Redaktionsleiter nicht möchte, vorzuschlagen, wenn ich einen Jahresvertrag habe und wenn ich nicht weiß, ob ich im nächsten Januar dann noch an Bord bin. Dann versuche ich natürlich, Themen vorzuschlagen, von denen ich weiß, die kommen beim Redaktionsleiter an. Und deshalb ist diese Festanstellung, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk früher ja als eigentlich normales Arbeitssystem hatte, oder eben dann auch die festen Freien, die aber zu der Zeit auch wie Festangestellte waren und auch abgesichert waren. Also nach ein paar Jahren kriegte man damals auch einen festen Freien als Programmdirektor nicht mehr los, wenn man den nicht mehr mochte oder so. Ne? Der war einfach drin im System. Deshalb sind die Leute damals auch mutiger gewesen, weil sie dann eine größere Unabhängigkeit hatten. Heute sind die Leute mutig im Öffentlich-Rechtlichen, die zwar Journalismus im Öffentlich-Rechtlichen machen, die aber sagen, ja, aber ich mache auch noch dies und jenes. Also Leute, die programmieren, KI-Projekte machen, für irgendwelche anderen Sachen arbeiten, eben nichts mehr mit Medien, ne? Und sagen, da kann ich jederzeit meinen Lebensunterhalt vollkommen bestreiten, ich brauche euch nicht. Und da sind dann tatsächlich heute auch immer noch solche Beiträge möglich. Erstaunlicherweise.
Und man muss ja auch sagen, also diese Festanstellung ist ja auch nicht die Rettung. Ich mache ja die Beobachtung, dass gerade die mit den unbefristeten Festanstellungen, das sind ja die größten Duckmäuser teilweise, wo ich mich auch mal frage, wovor habt ihr denn Angst? Ihr seid doch hier so sicher, aber das ist auch nicht das Allheilmittel. Also ich denke zum Beispiel, dass diese unbefristeten Festanstellungen auch nicht mehr zeitgemäß sind. Ich denke, es müssten immer, also Festanstellungen aber eben befristet sein und zwar durch alle Ebenen und alle bestimmen eben, also der ganz normale Redakteur bestimmt mit, ob der Redaktionsleiter nach seinem 4- oder 5-Jahres-Vertrag eine Verlängerung bekommt, wie auch umgekehrt, also damit einfach auch so eine gegenseitige Abhängigkeit und auch Beurteilung stattfindet. Ich mache jetzt die Erfahrung, dass diese unbefristete Festanstellung auch überhaupt nicht dazu hilft, dass Leute Rückgrat haben. Gar nicht.
Gibt es noch irgendwelche konkreten Verbesserungsvorschläge, die Ihnen kommen, die umsetzbar wären? Sagen, damit würde sich wirklich was ändern im öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Ja, wir müssen zunächst mal die Pensionslasten loswerden. Nun, das alte Sprichwort, packt das uns der Wandern und Verträge müssen gehalten werden. Also man kann nicht einfach jetzt Herrn Singelschein, ist es glaube ich, beim RBB, der kürzlich durchgeklagt hat, dass er doch noch seine Ruhegehaltssachen kriegt, wem auch immer, den kann man nicht einfach sagen, so ab dem nächsten 1. auf die 11. oder sowas. Das wird nicht gehen, das ist völlig klar. Ne? Aber was man machen kann, ist, man gründet eine Bad Bank für genau diese Pensionen und Rückstellungen. Und all die Immobilienwerte, von denen der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja Milliardenwerte hat. All diese Immobilienwerte fließen damit ein. Und dann guckt man, dass diese Altlasten auf diese Weise abgetragen werden. Das geht aber nur einher, wenn man tatsächlich dann auch die öffentlich-rechtliche Struktur neu aufsetzt.
Und gäbe es auch andere Wege, damit habe ich mich ein bisschen beschäftigt, dass Programmbeschwerden, die aus der Bevölkerung kommen, in irgendeiner Form ernst genommener werden? Dass ich als jemand, der eine Programmbeschwerde stellt, dass ich mehr, also jetzt, ich habe es ein paar Mal gemacht und es ist nie was bei rumgekommen, jetzt denke ich mir, das kann ich auch sein lassen. Aber gäbe es nicht auch Wege, vielleicht aus anderen Ländern, weiß ich nicht, wo der Bürger stärker beteiligt ist an einer Rückkopplung zum Inhalt des Programms, wenn da wirklich schwere Fehler passieren?
Ich halte den Medienrat für eine gute Idee. Also Vom Presserat bin ich nicht so überzeugt. Ich saß da mal 4 Jahre und habe da ähnliche Erfahrungen gemacht wie Uwe Krüger da im Rundfunkrat. Ne? Aber es hat damit zu tun, dass die im Wesentlichen 2 Gewerkschaften und 2 Verlegerverbände diesen Presserat eben finanzieren und da auch ihre Politik machen. Mhm. Aber ein unabhängiger Medienrat wäre was anderes. Und wenn der etwa dann eben auch solche Beschwerden genauso annehmen würde, wie das heute der Presserat macht, und das dann eben nicht über einen Rundfunkrat läuft, der ja irgendwo doch noch von der Verwaltung abhängt, dann glaube ich, würden auch Programmbeschwerden einfach besser verarbeitet und man würde ihnen gerechter.
Ja, und ich finde, die Alternativmedien machen das ja gut vor. Also warum findet sowas nicht auch direkt in den Sendungen statt? Ne? Also warum sagen nicht in Sendungen Politmagazinen oder so, ne? Warum gibt's da nicht eine Ecke, wo gesagt wird, übrigens, wir haben diese E-Mail bekommen oder diesen Post oder so und ja, also da gucken wir nochmal. Also das wäre auch ganz, ganz einfach, ganz simpel. Und da muss ich sagen, das ist eins der größten Probleme, dass ich überall festgestellt habe, dass viele Redakteure des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ihre Rezipienten überhaupt nicht für voll nehmen. Mhm. Leider. Also diese Haltung habe ich immer wieder festgestellt, wo ich gedacht habe, ja, wo, also für wen macht ihr denn das? Mhm. Und diese Abgehobenheit und diese Borniertheit, das findet ja auch untereinander statt, ne? Also ich war mal einmal in dieser Fortbildungsakademie
die ZDF Medienakademie.
Ja, die Medienakademie, als ich mal 4 Jahre festangestellt war beim Kinderkanal. Ich habe meine unbefristete Festanstellung übrigens ausgeschlagen damals. Aber in den 4 Jahren habe ich dann nochmal eine Fortbildung gemacht und die war auch sehr gut. Und da sollte jeder einen Beitrag mitbringen. Und da war eine Kollegin von ZDF Kulturzeit. Und der Beitrag wurde gezeigt, ne, und der war völlig unverständlich. Also das war, was wollte sie mir damit erzählen? Das habe ich dann eben auch so gesagt, ne? Und dann guckt sie mich an und sagt, ja, weißt du, du kommst vom Kinderkanal, für dich ist dieser Beitrag auch nicht gemacht. Und wie gesagt, und weißt du, ich habe einen Magister in Theater- und Kulturwissenschaften und ich glaube schon, dass der Beitrag für mich gemacht ist, auch wenn ich beim Kinderkanal arbeite. Und wenn ich den nicht verstehe, dann weiß ich nicht, wer den verstehen soll. Ja, ja? So, und das ist die Haltung so. Mhm. Auch gegenüber Rezipienten. Ne?
Das war ja ich hatte das im Vorgespräch einmal gesagt, das war ja mein stärkstes Erlebnis war ja, als ich mit diesen Programmschaffenden aufgrund meiner Petition, das kennen die Leute, die meinen Kanal gucken natürlich schon, ein Gespräch hatte über die Berichterstattung, warum, wenn ich 3 Experten sagen, wir brauchen Lockdowns, Masken und eine Impfung und 3 Experten sagen, wir brauchen nichts davon oder wir brauchen da weniger, dass da eine Frau meinte, wir können es dem Bürger nicht zumuten, einen Professor zu hören, der was sagt und ein Professor, der was anderes sagt. Ja. Und ich wiederum dachte, das ist doch genau das, wofür ich 18,36 Euro überweise. Also da steckt was drin, was wahrscheinlich nicht durch eine Journalistenschule und auch nicht durch ein Handwerkszeug änderbar ist. Es ist ja eine Haltung zu mir, aber auch zu den Menschen, für die ich eigentlich Inhalte produziere. Und scheinbar gibt es, keine Ahnung, eine signifikante Menge von Leuten, die nicht die Haltung haben, ich mache hier eine Dienstleistung für mündige, aufgeklärte Menschen, die sich informieren wollen.
Ja, aber das ist der Punkt. Das gehört zum Handwerk. Zum Handwerk gehört auch, dass man tatsächlich diese Dienstleistungsfunktion verinnerlicht. Mhm. Und die ist in vielen Fällen nicht da. Das stimmt, ja. Haben Sie völlig recht.
Und da Sie Journalisten ausbilden, wissen Sie warum? Vielleicht?
Ja, die geht dann verloren im Laufe der Zeit. Mhm. Also von den wirklich vielen, vielen Volontären, die ich auch ausgebildet habe, hatten die eigentlich alle, bis auf wenige Ausnahmen. Es gab so ein paar Leute, so ein paar Überflieger oder so, oder aus sehr gutem Haus, die waren anders gestrickt, ne? Aber die meisten hatten das. Und wenn man die dann mal nach 4, 5, 6 Jahren wieder traf, war die bei einem großen Prozentsatz schon weg. Und die war deshalb weg, weil denen dann in den Häusern beigebracht wurde, wir haben einen Erziehungsauftrag. Mhm. Aber genau den hat öffentlich-rechtlicher Rundfunk nicht in der Demokratie, in der rechtsstaatlichen Demokratie. Das ist den Dienstleistungsauftrag, die Informationen bereitzustellen eben, die der Bürger braucht, damit er sich eine Meinung bilden kann. Punkt.
Also beim RBB ist das sehr gut zu beobachten. Dieses Konstrukt funktioniert ja einfach schon deshalb nicht, weil du hast auf der einen Seite diese Stadt, diese große, verrückte, wilde Stadt und du hast auf der anderen Seite dieses Flächenland Brandenburg. Mhm. Und die meisten Redakteure, die beim RBB arbeiten, sind entweder zugezogene Westdeutsche, für die es sowieso nur Berlin gibt, ja, und dann hast du eben eher Ostdeutsche, die sozusagen für die Brandenburger Programme arbeiten. Und die in den eher Hauptstadt zugewandten Programmen arbeiten, also ich rede jetzt von den Radioprogrammen, ja, die halten Brandenburg für ein Land der Unterbelichteten und Bekloppten. Mhm. Ja, es ist einfach so. Mhm. Also ich habe eine Sendung gemacht für einen Radiosender, wo ich draußen vor Ort bin. Also eigentlich genau das, wofür der Öffentlich-Rechtliche eigentlich da ist. Und dann wollte ich diese Sendung in einer brandenburgischen Stadt machen. Und dann haben die Redakteure mich angeguckt und haben mich gefragt, bist du dir sicher? Mhm. Was willst du denn? Also da, und dann habe ich gesagt, wart ihr schon mal dort? Nee, also da sind da eh nur Nazis und und sollen wir dir Security mitgeben? Weil es war gerade auch Schlesinger Skandalzeit, also nicht Schlesinger Skandal, sondern RBB Skandalzeit, ja, im Sommer 22. Und wie gesagt, also liebe Leute, wenn ihr so wenig von den Leuten haltet, dass ihr mir Security mitgeben wollt, dann lassen wir das. Hm. Also ich gehe nicht mit Security auf eine Sendung. Und dann war das Witzige, das waren 4 Stunden Live-Sendung und es gab ein tierisches Sommergewitter in der letzten Stunde. Und dann kamen die Leute und haben alles festgehalten, haben uns geschützt, haben sich um uns rumgestellt, damit wir da mit unserer ganzen Technik und so nicht irgendwie eingeregnet sind und so. Und dann dachte ich so, habe ich natürlich auch gefilmt und habe es dann an die Social-Media-Redaktion geschickt. Weil da wurde natürlich auch keiner mitgeschickt. Das hat man dann als Redakteurin, Aufnahmeleiterin so nochmal nebenbei gemacht, Co-Moderatorin nochmal nebenbei ein paar Bilder gemacht. So. Mhm. Und dann habe ich nur gesagt, so, jetzt guckt euch das mal an. Das sind eure Hörer in dieser, die lieben euch in dieser Stadt. Wie redet ihr über die? Mhm.
Und dabei ist ja immer dieses Skurrile, das sind ja die Leute, die sie bezahlen. Also das finde ich mal so den...
Das haben die nicht, das haben die,
nee, das ne? haben die nicht drauf.
Das, ne? das, keiner von diesen Leuten macht sich klar, dass das Geld dieser Menschen, ich meine, jeder muss ja selber auch seinen Beitrag dazu leisten. Ne? Das ist einer der wenigen Gründe, warum man seine Festanstellung sofort verlieren kann, wenn man selber den Beitrag nicht zahlt. Da gab es auch schon Kandidaten, die sowas gemacht haben. Aber das nehmen die gar nicht wahr. Also und die Führungsetage nimmt das sowieso nicht wahr. Das steht ihnen zu. Und woher das kommt, das ist mir doch egal. Steht mir im Vertrag, steht mir zu. Frau Schlesinger wird am 16., also in ein paar Tagen vor Gericht, natürlich einen Sieg davon tragen. Sie wird natürlich ihr Ruhegeld bekommen, weil es ihr zusteht. Das ist ein Vertrag, den sie geschlossen hat.
Was ist der Fall Schlesinger? Vielleicht können Sie das in 2 Sätzen noch sagen.
Na, die Intendantin, die vorverletzte Intendantin, Patricia Schlesinger, die eigentlich ein großer Hoffnungsblick war für den RBB, die aber eben auch nur den RBB Berlin im Grunde einen Blickpunkt hatte und für den Brandenburger Teil auch ja wenig Interesse gezeigt hat, was diese Spaltung eben auch noch mehr vertieft hat. Es wird interessant sein. Wir werden uns auch den Anwalt von ihr mal einladen. Der hat da ein paar interessante Sachen, mit denen er auch an die Öffentlichkeit geht. Natürlich, um seine Mandantin auch reinzuwaschen. Das werden wir eben nicht durchgehen lassen. Aber einige Argumente von ihm kann ich absolut nachvollziehen. Sie ist natürlich auch Opfer von inneren Ränkespielen des Öffentlich-Rechtlichen geworden. Deswegen wäre es auch so wichtig, das aufzuarbeiten und die Dinge auch zu benennen, die da gelaufen sind. Und sie ist dann letztendlich aufgeflogen und auch dieses Auffliegen wäre nicht möglich, wenn da nicht von irgendwo was durchgestochen worden wäre. Also ganz von alleine hätte da niemand an den Business Insider seine Informationen rausgegeben. Und ja, na klar, in meinem Grunde genommen, diese Intendanten, die machen alle Dinge, die sie nicht machen dürfen. Ja, und sie hat es auch noch ein bisschen übertrieben, aber ich bin mir sicher, die meisten Dinge, die ihr auf die Füße gefallen sind, die hätte man jedem anderen Intendanten auch nachweisen können. Deswegen lehne ich diese Bezeichnung Schlesinger-Skandal auch völlig ab. Das ist kein Schlesinger-Skandal gewesen. Es ist ein absolutes Versagen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und in dem Falle des RBB. Aber dadurch, dass alle anderen Anstalten sagen, Kollegin vom ZDF hat zu mir gesagt, mein Gott, dieser RBB, der muss weg, der fällt uns allen noch auf die Füße. Das ist so inzwischen so die Denke der Kollegen auch untereinander. Aber darum geht's nicht. Die anderen Sender sind ja nicht anders, auch das ZDF ist nicht anders.
Hm. Ja. Ich zum Schluss nochmal so ganz praktisch gefragt. Sie hatten jetzt auch schon gesagt, na, über die Parlamente findet, wenn dann eine Veränderung statt oder da ist eine möglich. Bedeutet also konkret ausgesprochen, es bräuchte mehr öffentliches Interesse an einer Umstrukturierung, damit das dann wiederum in den politischen Programmen der Parteien irgendwo wiederzufinden ist? Ist das der Weg?
Ja, es braucht mehr Druck auf die Politiker. Mhm. Und diesen Druck, wer kann ihn ausüben? Am besten der Wähler, die Wählerin. Mhm. Das heißt, da kann ich nur jeder Wählerin, jeden Wähler empfehlen, passt mal auf, geht zu euren Politikern, geht zu eurem Landtagsabgeordneten bei der nächsten Wahlveranstaltung, die der macht, und fragt ihn, sozusagen stellt ihm die Gretchenfrage, wie hältst du es mit dem ÖRR? Mhm. Und was willst du da ändern? Und wie willst du uns da entlasten und wie willst du da ein besseres Programm hinbekommen? Mhm. Weil ich glaube, alle anderen Sachen, im Augenblick gibt es ja große Hoffnung auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, das im Oktober ansteht, weil eine Dame geklagt hat, die sagt, ich habe den individuellen Vorteil, den das Verfassungsgericht und andere Verwaltungsgerichte ja festgestellt haben, nicht mehr, weil die Qualität so schlecht geworden ist. Ne? Interessante Geschichte, interessanter Prozess, sollte man beobachten, aber auch all diese Prozesse werden da letztlich nicht viel ändern. Ändern können tatsächlich nur die Parlamente, und deshalb müssen einfach die Leute zu ihren Politikern, die sie wählen wollen, hingehen und ihm sagen, ich wähle dich, aber ich habe folgende 1, 2, 3 Voraussetzungen, und eine davon ist eben eine medienpolitische. Mhm.
Und die Parteien selber müssen jetzt sich auch wirklich darum kümmern, das sage ich jetzt, da ich ein bisschen mehr Kontakt mit allen Parteien habe, sage ich immer nur, ihr müsst euch kundig machen, ihr müsst euch damit beschäftigen, ihr müsst eure Hausaufgaben machen. Und dann kommt zu uns, ihr kennt uns inzwischen, wir kennen die Strukturen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, und wir sagen nicht einfach platt weg damit. Wir wissen, was falsch läuft, und wir haben auch Vorstellungen und Vorschläge, wie man es anders machen könnte. Aber macht euch kundig und redet mit diesen Leuten. Und lasst euch nicht, was diese Enquete-Kommission in Sachsen-Anhalt zum Beispiel macht, ne, die lassen sich da reden dann mit Intendanten, mit irgendwelchen Hierarchen. Na, die erzählen ihnen natürlich alles Mögliche. Mhm. Ne, machen lustige PowerPoint-Präsentationen. Mhm. Das ist sinnlos. Das ist
wie Corona-Aufarbeitung mit Christian Drosten.
So ungefähr, genau. Ja. Das bringt natürlich gar nichts. Mhm. Ne? Und ihr habt jetzt unseren Namen. Wir sind ja da. Und wir sind ansprechbar. Und sie machen es ja jetzt auch zunehmend, ne? Also wir werden jetzt, Alexander Teske und ich werden jetzt im Landtag Sachsen-Anhalt auch bei der Anhörung im August da sein und werden was dazu sagen und so. Und es gibt da Kontakte und Gespräche. Aber das muss viel mehr werden. Ja, anders funktioniert's nicht. Und da darf die Politik eben auch nicht kneifen und sagen, ja, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der ist ja unabhängig von der Politik. Mhm. Ja, gut, das wissen wir alle, dass das nicht stimmt. Und natürlich ist er insofern nicht unabhängig, als dass die Länderparlamente ja die Rundfunk- und Medienstaatsgesetze machen. Ne? Also es ist ja Quatsch. Natürlich ist die Politik, muss die diesen Rahmen, es muss ja auch so sein. Ich meine, wenn man diese Zwangsgebühr verordnet, dann muss das ja auch irgendwie mit dem Wählerwillen in Übereinstimmung gebracht werden. Das kann ja nicht völlig losgelöst davon funktionieren.
Ja, wobei alle Politiker, mit denen ich sprach, haben sofort gesagt, ja klar, hast du recht, wenn du sagst, in der repräsentativen Demokratie ist eben der Souverän derjenige, der letztlich auch über die Staatsverträge und den ÖRR entscheidet. Mhm. Und der Souverän mit seiner Wahlentscheidung schickt euch in die Parlamente und ihr entscheidet dann und macht sozusagen die Tagesarbeit, die politische Tagesarbeit, die der eigentliche Souverän nicht machen kann, weil er anderes machen muss. Ne? Wo sie dann Bedenken sehen ist, ja, aber das ist alles so fürchterlich kompliziert. Also ich habe kürzlich mit einem bayerischen Medienpolitiker gesprochen, der war vollkommen von den Socken, dass er als bayerischer Medienpolitiker ja nicht nur über den Staatsvertrag für den BR dann was machen kann, sondern auch etwa für den Staatsvertrag über Deutschlandradio und über ZDF. Das war ihm einfach nicht klar. Mhm. Und ich glaube, da muss ein Ansatz hin, da müssen Politiker sich auch einfach schlauer machen. Und das machen sie aber nur, also einige machen es ja, will ich auch nicht alle über einen Kamm scheren, ne? Aber ich glaube, ein Großteil der Politiker hat da so die richtige Priorität noch nicht erkannt. Und das werden die dann aber stärker machen, wenn tatsächlich die Wählerinnen und Wähler einfach sagen, wir wollen das von euch haben. Setzt euch damit auseinander und macht uns Vorschläge. Mhm.
Letzte Frage, offene Frage. Gibt's noch irgendwas von Ihnen zu sagen zum Thema ÖRR und Stand der Dinge mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk jetzt gerade, was noch gesagt werden will, bevor wir hier schließen?
Lasst uns dann, nehme ich nochmal das Wort mutig, lasst uns mutig endlich eine tiefgreifende Reform machen. Mhm. Weil so geht es einfach nicht mehr weiter.
Ja, also wir müssen... Ja, also es muss jetzt ganz schnell wirklich was Tiefgreifendes passieren, weil je länger man an diesen alten Strukturen festhält, desto sicherer ist der komplette Zusammenbruch, und dann kann man tatsächlich nichts mehr aufbauen. Also das ist so meine Befürchtung. Ich meine, ich habe 88 mein Volontariat beim Rundfunk der DDR gemacht. Da war auch schon sehr vieles im Argen und eigentlich hat man gemerkt, gerade wir jungen Menschen haben das natürlich auch ausgesprochen gegenüber den Alten, haben gesagt, Leute, das geht doch so nicht mehr ewig weiter. Wie stellt ihr euch das vor? Aber niemand hätte sich vorstellen können, dass anderthalb Jahre später das alles nicht mehr da ist. Aber ich habe es erlebt. Und zum 31.12.1991 wurde die Einrichtung abgewickelt. Mhm. Und dann war sie weg. Und zwar komplett. Und da lässt sich dann irgendwie auch nichts mehr so richtig retten und neu aufbauen. Wir müssen versuchen, vor die Welle zu kommen. Mhm. Das ist schwer.
Okay, dann würde ich es dabei stehen lassen. Frau Mücke und Herr Welchering, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Danke.